PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Juhu, 11. Folge Bildungswelle und wie immer hinter dem Mikro Iris
und Kaya. Hey, hey. Heute geht es um die Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräften. Und dafür stellen wir euch zwei Seminare vor. Erstens das Seminar für Ausbildung und Fortbildung für Grundschullehrkräfte in Pforzheim. Und als zweites noch das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe mit dem Fokus auf Werkreal, Haupt- und Realschule, also Sek 1.
Und dazu gibt es dann noch einen kleinen Exkurs in die Literatur. Wir behandeln den Schriftsteller und Kabarettdichter Erich Kästner, weil der feiert dieses Jahr seinen 125. Geburtstag.
Jetzt starten wir aber erstmal mit der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
Der junge Kulturkanal. Einzig stadtartig.
Was passiert denn jetzt eigentlich, nachdem ich erfolgreich meinen Master in der Tasche habe und jetzt endlich Lehrerin werden möchte? Wie sieht der Übergang aus zwischen der PH und der Schule? Diesen Fragen sind wir für euch mal nachgegangen und haben uns zwei Standorte angeschaut, die für euch relevant werden könnten.
Ganz genau, und zwar das Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Pforzheim mit dem Fokus auf der Grundschule und einmal das Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Karlsruhe, hier mit dem Fokus auf Sek 1. Wir haben uns gefragt, warum muss ich nach dem Studium in eine weitere Bildungseinrichtung, kann ich nicht dann endlich direkt Lehrerin werden? Frau Brenner, die Leiterin des Seminars in Karlsruhe, erklärt die Besonderheit des Seminars.
Die Hochschulen leisten natürlich den wichtigen Beitrag, die Grundlagen zu schaffen. Erstmal die erste Auseinandersetzung mit der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie als Lehramtsanwärterin am Seminar den Vorbereitungsdienst anfangen, dann in der ersten Ausbildungsphase hospitieren Sie zunächst im Unterricht von Lehrkräften, von Ihren Mentorinnen und Mentoren insbesondere, und gehen immer stärker in den eigenständigen Unterricht. Und da geht es natürlich um die Praxis vor Ort und die Verzahnung dann mit dem theoretischen Wissen, das Sie an der PH erarbeitet haben. Also ist viel stärker eine Orientierung an dem praktischen Handeln, das die Lehramtsanwärterinnen und Anwärter tagtäglich mitbekommen und dann immer wieder ein Abgleich mit den theoretischen Befunden, den theoretischen Kenntnissen, die sie im Studium erworben haben. Also wir docken da im Grunde genommen an und bauen darauf auf.
Gerhard Sutor, der Leiter des Seminars für Grundschullehramt in Pforzheim, ergänzt an dieser Stelle.
Bei uns ist die Pädagogik zentraler und das Selbstverständnis einer Lehrkraft sollte auch bei uns nicht um ihr Fach oder ihre Fächer kreisen, sondern sie sollte sich als Pädagogin, als Erzieherin, als Begleiterin sehen. Und das wird auch zunehmend herausfordernder und bedeutsamer.
Dieser Switch von der fachlich-inhaltlichen Ausbildung hin zur pädagogischen Praxis findet sich auch in der Struktur des Seminars für Grundschullehramt wieder.
Also im Vorbereitungsdienst für die Grundschule haben wir grundsätzlich 1,5 Jahre. Das ist in 2 Ausbildungsabschnitte gegliedert, die sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, dass der erste Ausbildungsabschnitt 1/2 Jahr, Februar bis Ende Schuljahr, also Februar bis August, sind die Kolleginnen und Kollegen in der Hospitation, unterrichten noch nicht eigenverantwortlich und selbstständig, sondern wachsen sozusagen in diese Aufgabe hinein. Dann wird gegen Ende des ersten Ausbildungsabschnitts befunden, ob die Leute denn in der Lage sind, eigenständig und selbstständig zu unterrichten und ein eigenes Deputat zu bekommen, das den Fächern, die sie studiert haben, entspricht. Und mit Beginn des folgenden Schuljahres, also September, haben sie dann noch 1 Jahr, an dem sie ein Deputat von inzwischen 14 Wochenstunden unterrichten und mit dem anderen Teil ihrer Beanspruchung sind sie eben weiterhin am Seminar und werden dort in den Fächern Fachdidaktik, in Pädagogik, in Schulrecht und in ergänzenden Veranstaltungen begleitet und Zum Ende dieses Jahres, ja eigentlich schon in der Mitte des Jahres, fangen die Prüfungen an und die Hauptprüfungen, die unterrichtspraktischen Prüfungen und die didaktischen Kolloquien sind dann so im Zeitraum Mitte März bis Mitte Mai.
Schauen wir uns doch mal die Seminare etwas näher an. Welche Unterschiede gibt es da zwischen dem Seminar für die Sek 1 und dem Seminar für die Grundschule?
Bei uns liegt der Fokus eben auf der Altersgruppe 5 bis 10 mit ganz anderen Entwicklungsaufgaben, ganz anderen Entwicklungsherausforderungen, die sich nicht zuletzt auch im Classroom-Management, in der kognitiven Aktivierung, in der Art des Unterrichtens, auch in der Elternarbeit zeigen. Und wir fokussieren uns eben ganz speziell auf diese Alters- und Zielgruppe. Und was bei uns natürlich dann ein wichtiges Kriterium ist, wir führen die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 ja dann in die Abschlussprüfungen an der Schule. Und das ist bei uns dann nochmal in den Fachausbildungen und in der Pädagogikausbildung auch nochmal ein wichtiges Kriterium, dass da die entsprechenden Kenntnisse erworben werden. Wie führe ich die Schülerinnen bestmöglichst dahin, dass sie nachher auch einen Abschluss machen können mit möglichst guten Selbstwirksamkeitserfahrungen.
Abgesehen von dieser Altersdifferenz der SchülerInnen stellen wir uns die Frage, sind die Seminare in ihrer Struktur eigentlich alle gleich aufgebaut oder gibt es auch hier Unterschiede? Herr Sutor betont, dass es zunächst einmal darauf ankommt, dass die Seminare in ihrer Grundstruktur übereinstimmen.
Weder haben die Seminare ein Interesse daran, sich untereinander abzugrenzen und irgendwie in Konkurrenz zu sein. Und auf der anderen Seite haben sie eben genau vorgeschriebene und festgelegte Ausbildungsstandards und Ausbildungsstrukturen anzubieten und zu erfüllen.
Aber natürlich hat auch jedes Seminar einzelne kleine Schwerpunkte oder Angebote, die sich von den anderen unterscheiden. Auch in Pforzheim ist das der Fall.
Wir schauen zum Beispiel, dass wir in unserem Ergänzungsbereich eben verstärkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung Angebote machen, aber auch im künstlerisch-musischen Bereich uns gut aufstellen und die Lehrer da animieren, doch neben ihren Kernfächern auch in diesem Bereich sich gerne in der Schule zu betätigen.
Um diese Besonderheit auch curricular zu verankern, hat das Seminar zwei Angebote institutionalisiert.
Das eine sind die sogenannten Thementage. Da beschäftigt man sich einen ganzen Tag lang. Manchmal sind es auch 2 Tage, die aufeinander folgen, mit einem bestimmten pädagogischen oder eben unterrichtlichen Phänomen und macht das so praxisorientiert wie möglich. Und dann haben wir noch unser sogenanntes Kompetenzband, das im zweiten Ausbildungsabschnitt im Zeitraum September bis Januar an die Ausbildung der Fachdidaktiken angegliedert ist. Und da geht es auch um musisch-künstlerisch geprägte Angebote, die möglichst rasch und unaufwendig im Unterricht übernommen werden können und wo man den Leuten Anregungen gibt, wie sie da mit den Kindern in dem Bereich arbeiten können.
Und wie sieht es mit Besonderheiten am Seminar in Karlsruhe aus? Frau Brenner betont eine Einzigartigkeit, die das Karlsruher Seminar bereithält.
Was wir auch noch haben, ist ein sogenanntes Ausbildungsgespräch im ersten Ausbildungsabschnitt. Da haben wir jetzt eine Spezifik am Standort Karlsruhe. Und wir haben da unseren sogenannten LIF-Besuch, Lehren und Lernen individuell fördern. Das heißt, unsere Pädagogik-Lehrbeauftragten gehen dann nochmal zu einem zusätzlichen Unterrichtsbesuch an die Schule, der eher im Fokus pädagogisches Handeln, Lehrerinnenpersönlichkeit, Classroom-Management steht. Einfach um die Lehramtsanwärterin, den Lehramtsanwärter mal vor der Klasse oder vor einer Klasse erleben zu können. Und in der Regel findet dann im Anschluss dieses Ausbildungsgespräch statt, wo dann auch dieser zusätzliche Unterrichtsbesuch Ausgangspunkt darstellt, um gemeinsam ins Gespräch Stand der Ausbildung zu gehen, um zu schauen, wo sind schon Kompetenzen da, was ist in der Lehrerinnenpersönlichkeit gut angelegt, Und wo können wir sagen, wo sollte noch dran gearbeitet werden? Was sind Zielperspektiven, wo es noch nächste Schritte zu gehen gibt?
Der junge Kulturkanal auf der 104.8.
So, jetzt haben wir schon die Struktur an beiden Seminaren kennengelernt. Wie genau ist jetzt aber so ein Referendariat eigentlich aufgebaut?
Wir starten immer am 1. Februar des jeweiligen Jahres. Und dann gliedert sich der 18-monatige, in der Regel 18-monatige Vorbereitungsdienst in zwei Ausbildungsabschnitte. Der erste Ausbildungsabschnitt ist vom 1. Februar bis zu den Sommerferien. Das ist die sogenannte Hospitationsphase. Und am Ende oder gegen Ende der Hospitationsphase überlegen wir als also meine Ausbilderinnen und Ausbilder gemeinsam mit der Seminarleitung und in enger Absprache mit der Schulleitung und den Mentorinnen und Mentoren, ob die jeweilige Anwärterin die entsprechenden Kompetenzen erworben hat im Studium und im ersten Ausbildungsabschnitt, um eine Klasse eigenständig führen zu können. Und der zweite Ausbildungsabschnitt, das sind quasi ein ganzes Schuljahr, führt die Lehramtsanwärterin, der Lehramtsanwärter eigenständig eine Klasse, also unterrichtet eigenständig mit allen Belangen, die in der Klassenführung da dazugekommen, also Leistungsbewertung, Umsetzung der Vorgaben des Bildungsplans, Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen, Teilnahme an Klassenkonferenzen, an Stufenkonferenzen. Also die LehramtsanwärterInnen sind sozusagen vollwertige Mitglieder des Kollegiums. Das Einzige, was sie noch unterscheidet, sie haben noch nicht offiziell die Laufbahnberechtigung erworben, sondern müssen das über entsprechende Prüfungen noch erwerben.
Diese Prüfungen bestehen dann zum Beispiel auch aus Unterrichtsbesuchen. Dafür gibt es ein spezielles Coaching-Angebot.
Wenn es jetzt aber Probleme an der Ausbildungsschule gibt mit einzelnen, entweder Mentorinnen, Mentoren oder auch mal mit der Schulleitung oder spezifische Probleme mit der Klasse, bieten wir auch noch eine Coaching und Beratung an. Also da kann man sich an eine Kollegin wenden und wir machen beratende Unterrichtsbesuche. Pro Fach jeweils drei Unterrichtsbesuche, einen Unterrichtsbesuch im ersten Ausbildungsabschnitt, zwei Unterrichtsbesuche im zweiten Ausbildungsabschnitt, also vor den Prüfungen, wo wir ganz spezifisch auf Basis der Situation vor Ort von dem gesehenen Unterricht ausgehen und hier eben Unterstützungsmaßnahmen oder Beratung in die Beratung gehen. Was läuft gut oder wo sind gute Aspekte sichtbar und was kann noch verbessert werden? Wo gibt es noch Optimierungsansätze? Und in diesen beratenden Ausbildungsbesuchen sind in der Regel auch die Mentorinnen dabei und die Schulleitung. Und dann sitzen wir alle gemeinsam an einem Tisch, damit es eine Beratung aus einer Hand gibt und wir bestmöglich aufzeigen können, gute Entwicklungsperspektiven für die jeweilige Lehramtsanwärterin oder den jeweiligen Lehramtsanwärter.
Damit diese Beratung am besten ablaufen kann, legen beide Seminare, also sowohl Karlsruhe als auch Pforzheim, den Wert darauf, dass es eben diese festen MentorInnen und feste Gruppen gibt, sodass die Entwicklung der zukünftigen Lehrkräfte bestmöglich eingeschätzt und vor allem auch reflektiert werden kann.
Das Schöne am Vorbereitungsdienst, und das ist auch die Rückmeldung, die uns unsere LehramtsanwärterInnen immer wieder geben, ist, dass wir ganz feste Ausbildungsgruppen haben. Also eine Person, die bei uns anfängt den Vorbereitungsdienst, wird einer Pädagogikgruppe zugeordnet und wird einer Fachdidaktikgruppe im jeweiligen Unterrichtsfach zugeordnet, mit immer einer Ausbilderin oder einem Ausbildungstandem, die auch Ansprechpersonen sind.
Wir haben begleitet und Schulungsprogramme für diese Mentoren, die auch weitgehend standardisiert sind und vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung auch weiterentwickelt und uns zur Verfügung gestellt werden. Wir finden es auch durchaus gut, wenn das tatsächlich die gleichen Personen sind, die auch schon in der ersten Phase an der Hochschule die Praktikantinnen und Praktikanten begleiten. Und da gibt es ganz schöne Synergieeffekte, auch wenn diese beiden Gruppen an der Ausbildungsschule zusammentreffen.
Und mit diesem Mentoring-Programm kann es dann hoffentlich wesentlich entspannter und bestmöglich vorbereitet in die Prüfungen gehen. Und ganz zuletzt gibt es natürlich dazu auch noch mehr Infos.
Also die allererste Prüfung ist die Prüfung in Schul- und Beamtenrecht. Dann kommen Prüfungen in Pädagogik mit dazu. Das ist so im Januar in der Regel. Es ist ein Kolloquium, ein Expertengespräch, wo also auch wieder Theorieverknüpfung, Erfahrungen, Schule, wie wurde agiert oder wie ist zu agieren hinsichtlich der Praxiserfahrungen, die die LehramtsanwärterInnen dann gemacht haben, mitbringen, also auch spezifische Schulsituationen ausgerichtet, aber dann auch das Allgemeine betreffend. Und dann gibt es eben die unterrichtspraktischen Prüfungen, jeweils also klassischerweise nennt man das auch Lehrprobe, in den zwei Unterrichtsfächern, die wir während des Vorbereitungsdienstes ausbilden und jeweils auch fachdidaktische Kolloquien in diesen Ausbildungsfächern.
So, das waren jetzt einige Informationen, aber wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Ängste oder auch Aufregung nehmen. Die Seminare, die sind auf jeden Fall alle sehr gut und transparent durchdacht und bieten Mentoring-Programme, Angebote, Beratungen und bereiten so bestmöglich auf die Praxis im Klassenraum vor.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Jetzt ist wieder Zeit für...
Schon gewusst?
Dass Erich Kästner dieses Jahr seinen 125. Geburtstag feiern würde und sich sein Todestag zum 50. Mal jährt, das ist doch mal Grund zum Anlass, dieses Jahr neben dem Kafka-Jahr auch noch zum Erich-Kästner-Jahr auszurufen.
Die PHKA, genauer das Institut für Deutsche Sprache und Literatur, widmet Kästner aus diesem Anlass ein ganzes Erich-Kästner-Semester mit Schwerpunkt auf seinen Werken und seiner Person. Die Angebote, die richten sich sowohl auf extern Interessierte als auch auf Studis der PHKA.
Dr. Beate Laudenberg ist eine der HauptorganisatorInnen und hat uns erzählt, wie dieses besondere Semester überhaupt entstanden ist.
Wir haben vor genau einem Jahr im Sommer 23 auf dem Leselenz in der Schwarzwaldstadt Hausach das Kästnermobil gesehen. Das war da an einem Samstag zu Gast. Hatte alle seine Inhalte ausgebreitet, die wir dann ausprobieren konnten. Und da kam uns die Idee, weil Kästner ja ein Doppeljubiläum hat, wäre es für eine pädagogische Hochschule sehr passend, wenn wir ein Semester auf Erich Kästner, sein Werk, sein Leben konzentrieren und, das haben wir uns gewünscht, das Museumsmobil einladen dürfen, das dann einen Tag hier vor Ort sein wird.
Wolfgang Menzel ist ebenfalls einer der HauptorganisatorInnen und Dozent an der PHKA. Er betont, dass die Veranstaltungen nicht nur für Deutschstudierende interessant sind.
Ja, wir haben einen externen Vortrag eingeplant. Professor Neuhaus aus Koblenz wird über Kästners Rolle im Dritten Reich, im Nationalsozialismus sprechen. Und am 15. Juli, an diesem Aktionstag, haben wir den Vortrag eines Erziehungswissenschaftlers, Professor Gläser, der über die pädagogischen Implikationen in Zusammenhang mit dem Roman Drei Männer im Schnee referieren wird. Also das ist schon durchaus interdisziplinär angelegt.
Wir wollten natürlich auch wissen, was Kästner in den Augen von Deutschprofessoren so besonders macht.
Ich glaube, jeder kennt Kästner, jede und jeder. Und Kästner gilt einfach als Klassiker, nicht nur der Kinder- und Jugendliteratur, aber an einer pädagogischen Hochschule konzentrieren wir uns mehr oder weniger eben auch auf Kinder- und jugendliterarische Texte. Von daher liegt es einfach nahe, diesen, ja, in Anführungszeichen Klassiker der Kinderliteratur aufzugreifen. Zumal, und ich komme nochmal auf Hausach und den Leselenz zurück, ist ein Erich Kästner Literaturpfad eingerichtet wurde. Da kann man auf mehreren Stationen, nicht nur mit Schulklassen, Erich Kästners Leben und Werk ablaufen, in Anführungszeichen. Das ist sehr informativ gemacht. Das ist ein sehr schöner Spaziergang und wir werden eben auch eine Exkursion dorthin machen, weil gerade für angehende Lehrkräfte es interessant ist, einfach auch außerschulische ja, Lernorte auch in Anführungszeichen, ja, mit den Schülern zu besuchen. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, welche Bedeutung er auch für die Gegenwart hat.
Sowohl Frau Laudenberg als auch Herr Menzel bieten in diesem Semester eine Vorlesung mit Kästnerbezug an.
Ich habe mich dafür entschieden, eben mal nicht das klassische Kinder- und Jugendliterarische Werk Kästners in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher so sein journalistisches und vor allem auch politisch-kritisches Werk, und habe mit einem Titel, den Kästner selbst gewählt hat, aufgrund einer kleinen, in Anführungszeichen, Bücherverbrennung nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich Lesestoff, Zündstoff, Brennstoff, ja, wo er eben reagiert hat darauf, dass also wieder in Düsseldorf Bücher verbrannt wurden und er da Stellung bezogen hat. Ja, und davon ausgehend möchte ich eben nicht über Kästner hinaus, ja, den Stellenwert, den Literatur hat, beziehungsweise auch womit Schriftstellerinnen umgehen müssen, wenn sie unliebsame Texte verfassen.
Ja, ich biete in diesem Semester ein Seminar zur Erzähltextanalyse an, gewissermaßen ein Standardmodul zur literaturwissenschaftlichen Vertiefung für Lehramtsstudierende. Und wir werden Texte von Erich Kästner lesen, Kinderromane, aber auch den Fabian, damit wir auch etwas Erwachsenenliteratur dabei haben. Und die Lektüre, die jetzt die Studierenden zu Beginn ausgewählt haben, ist die Konferenz der Tiere, auch wegen der interessanten Aktualität jetzt. Friedenskonferenz, Pazifismus, ist das heute noch ein Thema? Oder wie hat sich das geändert durch die Zeitenwende, die ausgerufen worden ist? Also da scheint mir Kästner sehr aktuell zu sein, und ich bin mal gespannt, wie die Studierenden damit umgehen. Wissenschaftlich ist es interessant, weil es erstaunlicherweise noch gar nicht so viele erzähltheoretische Untersuchungen zum Werk von Erich Kästner gibt. Also ich habe nur ein oder zwei Studien, die sich jetzt streng wissenschaftlich mit seiner Erzählweise auseinandersetzen, gefunden. Ja, und das ist eben interessant, dass mal dann neue Aspekte zu finden.
Wie können sich denn die Studis aktiv zum Thema Kästner einbringen dieses Semester?
Das ist eine ganze Bandbreite, wobei wir natürlich jetzt zu Beginn der Vorlesungszeit noch nicht so genau abschätzen können, was den Studierenden alles einfällt. Aber wenn wir unser Angebot anschauen, dann wird es von Textpräsentationen, also einfach Rezitationen, über Interpretationen, über eigene Texte. Wir werden zum Beispiel auch aus einer Schreibwerkstatt Schülertexte zu Kästner-Texten präsentieren können, bis hin, dass die Fachschaft an dem Aktionstag ein Angebot machen wird, ein kulinarisches Angebot machen wird, das Kästner-Texten entnommen sein wird. Wir haben eben über fliegende Brote gesprochen beispielsweise. Also da muss man sich überraschen lassen, dass man sich mit einem Imbiss à la Kästner dann stärken kann an diesem Tag. Wir bieten im bestimmten Rahmen bestimmte Formate an. Das betrifft nicht nur den Aktionstag, aber vor allem natürlich den Aktionstag. Und was die Studierenden dann daraus machen, da sind wir dann auch gespannt.
Und was können dann angehende Lehrkräfte von Kästner lernen?
Naja, einmal ist es die Perspektive vom Kind aus, dann seine Sprache, die sehr klar ist, aber auch durchdrungen ist von Humor. Die meisten seiner Romane sind auch lustig, aber sie haben eine durchaus ernste Grundierung. Und natürlich die heutigen Studierenden, die ja also 100 Jahre nach den Kinderbüchern von Erich Kästner auch mit einer ganz anderen Literatur, auch moderneren, aufgewachsen sind, können natürlich im Vergleich zu den Erzählweisen, die es in der aktuellen Kinderliteratur auch gibt, dann die Unterschiede feststellen zwischen einem ja doch in Anführungsstriche etwas onkelhaften Erzählstil oder einer Erzählweise Erich Kästners, der eben eine Erzählerfigur entworfen hat, die also sehr häufig kommentiert, die einen klaren Rahmen bietet, auch ein moralisches Gerüst, ja, in seinen Büchern, mit dem man sich dann heute auseinandersetzen kann. Und dann im Vergleich zu heutigen Romanen von zeitgenössischen Autoren, Kinderromanen, dann auch die Entwicklung der Erzählweisen im Kinderroman dann durchaus nachvollziehen kann. Kästner würde 2024 seine Romane anders schreiben, als er es damals getan hat. Natürlich, weil sich die Sprache entwickelt hat und auch die Darstellungsweisen in der Literatur sich natürlich verändert haben gegenüber der Zeit vor 100 Jahren.
Gegenüber Studierenden auch würde ich gerne betonen, wie pädagogisch er mit Kindern umgeht, nämlich überhaupt nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und gleichzeitig literaturwissenschaftlich Stoffe verarbeitet hat, Beispiel Eulenspiegel, wo er im Vorwort die kindlichen, also eigentlich alle Leser, aber vor allem die kindlichen Leserinnen mit Herrschaften anspricht. Ja, also das zeigt sehr schön, dass man als Erwachsene auch Ansprache und Umgangsformen mit Kindern entnehmen kann. Und wir haben gerade auch gehört, wie medial aktuell und vielfältig Kästner gewesen ist. Was er halt nicht kennen konnte, das ist die Digitalität. Und deshalb würde ich noch hervorheben wollen, dass wir auch an diesem Aktionstag eben auch von Studierenden digitale Lesepfade präsentiert bekommen. Also dass wir sehr wohl jetzt auch, der Kollege hat es schon gesagt, Film einbeziehen, aber natürlich auch digitale Möglichkeiten, die sich rund um Autor und Werk ergeben, präsentieren werden.
Frau Lauenberg hat am Anfang ja schon erwähnt, dass die ganze Idee entstanden ist, weil Sie vor einem Jahr auf dem Leselenz in Hausach das Kästner-Mobil gesehen haben. Frau Weibel-Richert ist vom Erich-Kästner-Haus in Dresden und wird im Juli dann mit dem Museumsmobil an die PHKA kommen.
Ich fange vielleicht einen Schritt vorher an beim Erich-Kästner-Haus für Literatur. Wir sitzen in der Dresdner Neustadt, in dem Ort, in dem Viertel, in dem auch Erich Kästner tatsächlich geboren und aufgewachsen ist. Und wir haben das nach wie vor weltweit einzige Erich-Kästner-Museum bei uns, nebenbei auch ein Museumsshop, ein Café und auch einen großen Veranstaltungsbetrieb. Und das Erich-Kästner-Museumsmobil ist eben eines unserer und ein ganz besonderes Projekt. Und es ist unser Museum auf Rädern, wenn man so möchte, denn wir haben eine mobile Kästner-Ausstellung dabei. Damit waren wir letztes Jahr in Hausach beim Hausacher Leselenz zu Gast. Und mit der sind wir seit 2019, da wurde das Museumsmobil eingeweiht feierlich, durch Sachsen und durch angrenzende Bundesländer und auch darüber hinaus eben unterwegs. An Bord haben wir eine mobile Ausstellung. Wir haben 7 Ausstellungsmodule. Jedes Modul hat ein eigenes Thema. Und das Besondere dabei ist tatsächlich, dass wir diese Ausstellung wirklich in ganz unterschiedlichen Settings präsentieren und auspacken können. Also da sind wir ganz flexibel und können auf den Ort reagieren, an dem wir eben stehen. Hauptsächlich waren wir im öffentlichen Raum unterwegs. Das heißt, wir haben gerade im ländlichen Raum kleine Städte, kleine Ortschaften besucht und dann dort beispielsweise auf dem Marktplatz ein Kästner-Ort, ein Kästner-Wohnzimmer für die Zeit unseres Besuchs errichtet und haben unsere Module, unsere Inhalte ausgepackt. Es gab Bücher natürlich, es gab die Hörbücher, es gibt ganz unterschiedliche Materialien in der Ausstellung zu entdecken, die sich an alle Generationen richten. Und ja, da war man einfach eingeladen oder ist eingeladen, vorbeizukommen, zu stöbern, zu entdecken, auch mitzumachen, auch Dinge zu hinterlassen, wenn man möchte. Also ist da durchaus auch eine interaktive Ausstellung.
Und wenn ihr jetzt dachtet, das Museumsmobil ist überwiegend für Kinder konzipiert, falsch.
Genau, also die Ausstellung an sich richtet sich an alle Generationen. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, dass eben Menschen aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen sozusagen kästnern können an der Ausstellung, dass es sich an Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen richtet. Also man muss kein Kästner-Profi sein, sondern man kann einfach nur mit Lust und Neugier sich da reinschmeißen und auf Entdeckungstour gehen. Und es ist eben auch eine niedrigschwellige Ausstellung, die in ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auch funktioniert. Also das war uns sehr wichtig, auch in der Konzeption. Und haben dann gerade natürlich in der Corona-Zeit, die einiges durcheinander geworfen hat, so auch bei uns, haben wir dann angefangen, Digitalprogramme zu entwickeln und sozusagen analoges Kästner mit digitalen Methoden und Tools zu verbinden. Kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass Kästner selbst auch ein sehr medienaffiner Autor war. Also das zeichnet ihn wirklich aus. Er hat alle literarischen Genres bedient, aber er hat eben auch alle Medien seiner Zeit bespielt. Und egal wie neu oder ja, welches neue Medium kam, Kästner hat es schnell aufgenommen in sein Repertoire und eben so bespielt. Deswegen gibt es eine große, auch mediale Vielfalt schon bei Kästner. Und das bot sich deshalb natürlich doppelt an, sozusagen die ja auch klassischen Themen und auch die kästnerschen Themen, die immer wieder auch aufkommen und sowohl in der Kinderliteratur als auch in der Erwachsenenliteratur, hat ja viel mehr eigentlich auch für Erwachsene geschrieben, immer wieder aufkommen, diese Themen dann eben auch ja zu verbinden mit den Medien unserer Zeit und mit der auch Kinder und Jugendliche unserer Zeit natürlich ganz selbstverständlich aufwachsen und umgehen.
Das Mobil möchte vor allem die persönliche Erfahrung mit Kästner stärken und einen Ort zum Wohlfühlen schaffen.
Vielleicht kann man beim Museumsmobil noch hinzufügen, dass die Besonderheit der Ansprache bei diesem Projekt tatsächlich was Besonderes ist, weil es sehr von der persönlichen Begegnung auch lebt. Also das war uns einfach wichtig, sozusagen einen kleinen, wirklich einen Raum zu schaffen, egal wo wir stehen, an dem sich Menschen wohlfühlen, an dem sie auch die Zeit haben, selbst Entdeckungen machen zu können, im eigenen Tempo. Also dieses selbsttätige Entdecken mit Spaß, mit Freude, das ist sehr, sehr Kästner, also das ist ein großes Kästner-Thema. Ja, das merkt man auch seinen Büchern an, dass er das eben auch die Menschen dazu einladen wollte, im eigenen Tempo und immer auf Augenhöhe Entdeckungen zu machen. Und das findet man, oder wollten wir gerne, dass man das im Museumsmobil auch wiederfindet.
Hier also nochmal die Facts für euch. Das Kästnermobil wird am 15. Juli auf dem Campus der PHKA stehen. Es gibt Impulsvorträge und natürlich jede Menge Materialien. Also schaut unbedingt vorbei.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Zum Schluss möchten wir euch noch zwei Events ankündigen. Das erste ist am Samstag, den 8. Juni. Da findet der Campustag der Pädagogischen Hochschule und der Hochschule Karlsruhe statt. Ihr könnt beide Hochschulen kennenlernen und bekommt natürlich auch jede Menge Infos zu den Studiengängen. Es stehen euch auch Dozierende und Studis zur Verfügung, die all eure Fragen beantworten. Das Ganze findet von 10 bis 15 Uhr statt und auf dem Campus der PHKA, das ist in der Bismarckstraße 10, aber auch auf dem Campus der HKA, die Moltkestraße 30.
Ihr liebt die Natur und Poesie? Dann kommt doch am 13. Juni zu einem literarisch-botanischen Sommerabend in den Botanischen Garten am KIT. Studis der PHKA lesen hier lyrische Texte und Prosa vor, in denen Pflanzen oder Hülsenfrüchte thematisiert werden. Leiter des Botanischen Gartens, Professor Dr. Peter Nick, erzählt etwas zu den Pflanzen. Los geht's um 19 Uhr im Fasanengarten 2a. Der Eintritt ist frei.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Zur nächsten Bildungswelle könnt ihr gerne wieder am 26. Juni wieder um 17 Uhr einschalten.
Tja, und ihr kennt schon das alte Lied. Sollte euch bis dahin langweilig sein, dann hört doch einfach mal in unsere alten Folgen rein oder schaut auf der Homepage der PHKA vorbei. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach per Insta oder eine Mail an bildungswelle@hfm-karlsruhe.de.
Tschüss und bis nächsten Monat.
Ciao!